einfach mich mal auch gedanklich wie so aus dieser Situation rausnehmen, dann mal tief durchatmen, mir auch wirklich sagen, dass das okay ist, dass diese Gefühle in mir selber hochkommen, dass ich die auch wieder gehen lassen darf. Ja, eben dieses Mitgefühl für mich selbst im Sinne von, ja, da sind jetzt gerade Bedürfnisse nicht erfüllt, da sind jetzt gerade unangenehme Gefühle da. Mich darüber selbst quasi wieder so zu stabilisieren, dass ich mir einfach auch dieses Mitgefühl gebe, weil ich dann natürlich ganz anders in der Kraft bin, um dann wieder den Kindern auch das Mitgefühl zu geben.
Hi, wir sind Julia und Katharina von Confidimus und wir vertrauen. Mit unseren Coachings helfen wir Menschen, emotionales Essen zu erkennen und liebevoll und achtsam aufzulösen. Was uns dabei auffällt, es geht immer um die Wechselwirkung zwischen Vertrauen und Angst. Und genau da möchten wir hinschauen.
Dieser Podcast nimmt dich mit auf eine Reise zu dir selbst. Bist du im Vertrauen oder holt dich die Angst immer wieder ein? Was kannst du tun, um loszulassen, deine Ängste anzunehmen und möglicherweise sogar zu überwinden? Und was ist der Gewinn? Für dich und für deine Familie. Heute haben wir eine besondere Folge für dich geplant, denn wir schauen uns unsere eigenen Glaubenssätze in Bezug auf unsere Ängste an und nehmen dich mit in einen Coaching-Prozess. Vielleicht hilft dir das zu erkennen, wie auch du deine Ängste besser reflektieren kannst und Schritt für Schritt mehr Vertrauen in dein Leben bringen kannst. Und ja, ich mache heute den Anfang und wir sprechen über einen Glaubenssatz, der mich persönlich begleitet. Schön, dass du zuhörst.
Ja, Katharina, wir machen heute mal eine besondere Folge. Du hast es schon gesagt. Meine Glaubenssätze, deine Glaubenssätze. Ich bin auch in einer weiteren Folge dann mal am Zuge. Aber heute sprechen wir über deine Glaubenssätze beziehungsweise einen Glaubenssatz, der dich begleitet im Alltag, der immer mal wieder aufploppt. Und wir wollen heute mal den Versuch unternehmen, diesen Glaubenssatz ein bisschen genauer anzuschauen, seine Ursachen kennenzulernen und auch natürlich zu versuchen, diesen Glaubenssatz abzuschwächen oder vielleicht auch sogar umzukehren. Vielleicht vorab ein paar einleitende Worte. Warum machen wir das? Ich glaube, das ist relativ offensichtlich, denn auch wir möchten uns natürlich immer wieder herausfordern, aus der Komfortzone rauszukommen. Etwas, was wir mit unseren Coaches jeden Tag machen. Das ist nicht immer leicht. Ja, da sozusagen lösungsorientiert oft auch drauf zu schauen. In der Theorie sind wir, glaube ich, alle sehr gut darin, die Dinge, die uns so umtreiben, zu beschreiben. Ja, aber der wahre Gewinn liegt natürlich darin, dass wir die Dinge konkret anwenden und auch umsetzen. Und dafür haben wir bei uns im Coaching ja ein wirklich tolles Tool, wie ich finde, das ich schon oft angewendet habe, nämlich das Tool, um Glaubenssätze umzukehren. Und heute, Katharina, für dich vielleicht ganz ungewohnt, bist du in der Coachee-Rolle und ich darf dich ein bisschen durch diesen Prozess führen. Ganz am Anfang steht aber natürlich die Frage, was ist das eigentlich für ein Glaubenssatz, der dich da so umtreibt? Und wir haben das eben im Vorgespräch schon mal ganz kurz zusammengefasst mit den Worten, jetzt reiß dich mal zusammen. Vielleicht kannst du so ein bisschen näher beschreiben, ja, was da in dir vorgeht, was dieser Glaubenssatz ist, was er beinhaltet und natürlich auch, wann er eigentlich zum Tragen kommt.
Ja, ich habe für mich selber da auch natürlich schon so drüber nachgedacht, wann der kommt und warum ich auch damit immer wieder so am Hadern bin, weil sonst würde ich das ja jetzt nicht thematisieren, wenn ich jetzt nicht der Meinung wäre, dass es da was zu coachen gibt. Mhm. Und dieses jetzt reiß dich zusammen, das kommt immer wieder, wenn ja die Kinder, wenn da zum Beispiel Konflikte sind, wenn es darum geht, dass man sich vielleicht auch woanders mal angepasst verhalten sollte, ne? Und in mir kommt immer wieder so dieser Glaubenssatz hoch und ich denke, das ist natürlich schon auch ein ja ganz stark verankertes, gelerntes Muster. Auch dieses jetzt reiß dich zusammen und ehrlich gesagt auch sowas wie, ich hätte mir das nie erlaubt, dass ich mich als Kind so verhalte, ne? Und ich komme dann immer wieder in so eine totale Ambivalenz, weil ich mir ja wünsche für die Kinder, dass sie sich authentisch aus sich heraus verhalten und dann ja aus einer eigenen Fülle heraus sich einfach dann auch auf eine positive Art und Weise verhalten. Und gleichzeitig passiert es mir halt einfach immer wieder, dass ich ja entweder nicht die Kraft habe oder es irgendwie in den Situationen nicht schaffe, dann zu reflektieren, so okay, was brauchen sie eigentlich, welche Bedürfnisse sind da jetzt gerade und so weiter, sondern eigentlich eher den Impuls habe, jetzt da wie so den Deckel drauf zu machen und zu sagen, jetzt reiß dich zusammen und deine Gefühle und Bedürfnisse sind mir an der Stelle möglicherweise auch ein Stück weit egal jetzt. Jetzt gilt's einfach mal hier, sich korrekt zu verhalten. Und ja, also da gerate ich immer wieder in eine ganz starke Ambivalenz.
Ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast. Der erste Punkt, du hast gesagt, ja, ich wünsche mir schon, dass meine Jungs authentisch aus sich heraus reagieren, ja, und sich verhalten dürfen. Aber das gehört ja auch zur Wahrheit, Authentizität stößt ja nicht immer auf Gegenliebe, ne? Also du hast nämlich auch von einem angepassten Verhalten gesprochen. Das heißt, das geht nicht so ganz zusammen, ne? Also wenn ich komplett authentisch bin, dann ist es mir natürlich egal, was sozusagen in meiner Umgebung passiert. Das können wir als egoistisch wahrnehmen. Aber wir sind da nicht immer in der Anpassung. Das ist so der eine Punkt, ne? Also wir ecken dann häufiger an, ne? Wenn wir uns sehr authentisch zeigen. Und der zweite Punkt ist, dass du gesagt hast, dieser Glaubenssatz kommt sehr oft zum Tragen, wenn so Konflikte entstehen, ne? Und wo einfach eine Reibung ist. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, wenn du sagst, okay, ich bin da manchmal zu kraftlos, das ist das eine, aber ich sag mir auch, ich hätte mir das nie erlaubt. Warst du in Konflikten immer angepasst und hast dich gefügt, sprich nicht authentisch? Und wenn ja, wie hat sich das angefühlt?
Ja, ich glaube, in meiner Kindheit schon. Also irgendwann hat sich das dann verändert und ich bin dann, glaube ich, auch irgendwann selbst so ein bisschen kämpferischer geworden und würde jetzt sagen, dass ich ziemlich authentisch mein Leben so lebe. Aber in meiner Kindheit war es schon so, dass es ganz klar war, es gibt einfach Dinge, die gehören jetzt hier hin und es gibt andere Dinge, die gehören jetzt nicht hier hin. Und dem hast du dich zu fügen irgendwie. Also ich habe es, glaube ich, auch wie schon ein Stück weit freiwillig gemacht, weil ich, glaube ich, schon als Kind immer irgendwie Antennen dafür hatte, wie es jetzt dem anderen damit geht. Also ich glaube, dass das ein Stück weit in mir drinsteckt, dass das gar nicht so viel mit Erziehung zu tun hat. Mhm. Und ich andere nicht in eine unangenehme Situation bringen wollte und dann eigentlich meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse wie automatisch, ich habe da ja nicht so drüber nachgedacht, so zurückgestellt habe. Und dann merke ich, dass es mich einfach total triggert, wenn meine Kinder das nicht genauso machen. Also wenn die quasi nicht die gleiche Rücksichtnahme zeigen, die ich ja zu Ungunsten meiner eigenen Bedürfnisse quasi immer gezeigt habe. Also dass da wie so eine Wut in mir hochkommt im Sinne von, die erlauben sich da etwas, was ich mir nicht erlaubt habe als Kind. Mhm. Und ich glaube, dass das schon ganz viel damit zu tun hat, warum mich diese Dinge so triggern. Mhm. Ja.
Du hast dich als Kind so verhalten, wenn ich das richtig verstehe, um Konflikte zu vermeiden?
Das ist eine gute Frage, um Konflikte zu vermeiden. Ich glaube tatsächlich mehr noch, um andere nicht vor den Kopf zu stoßen. Aber das glaube ich schon. Also ich hatte das, glaube ich, ganz tief drin als Kind, nicht in dem anderen unangenehme Gefühle zu erzeugen.
Also eine hohe Empathiefähigkeit, ne? Wenn ich mich jetzt so und so verhalte, dann verletze ich möglicherweise den anderen, also verhalte ich mich nicht so, wie ich es fühle, sondern passe mich an, um den anderen nicht zu verletzen.
Ja, und wenn du das jetzt gerade so sagst, dann finde ich das irgendwie schon fast so ein bisschen verrückt, weil ich dann merke, dass ich selber regelrecht empathielos werde, wenn jemand anders nicht so auf den anderen schaut. Mhm. Na, also wo ich dann nicht mehr denke, okay, was geht denn jetzt gerade in meinen Kindern vor sich, dass die sich so verhalten, sondern ich bin denen gegenüber dann eigentlich total, total empathielos, weil ich wie den Anspruch an sie habe, dass sie auf die anderen Rücksicht nehmen.
Du hast die Erwartungshaltung, dass sie genauso empathiefähig sind wie du, dass sie genauso antizipieren, was ihr Verhalten auf der Gefühlsebene bei anderen auslösen könnte. Das ist deine Erwartungshaltung, oder?
Genau. Ja, genau.
Hast du das Gefühl, dass du deine Kinder damit überfordern könntest, mit dieser Erwartungshaltung?
Ja, total. Ich merke das ja. Ich merke das ja, dass ich immer wieder eine Erwartungshaltung habe, die sie nicht erfüllen. Jetzt, dafür mag es unterschiedliche Gründe geben, aber es ist ja erstmal Fakt, dass ich etwas von ihnen erwarte, was sie nicht erfüllen. Und dann reagiere ich genervt, wütend, enttäuscht, aggressiv teilweise richtig gehend. Ich schnauze die manchmal dann richtig an. Mhm. Ja, weil ich eine zu hohe Erwartungshaltung habe. Ich glaube, das ist schon klar. Und ich habe mich auch schon mal gefragt, so na, auf so einer Skala von von 0 bis 100. Mhm. Ne? Ich wünsche mir ja tatsächlich, dass meine Kinder lernen, anderen nicht vor den Kopf zu stoßen, also sich schon selbst zu positionieren mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen, aber eben nicht auf Kosten anderer. Mhm. Ne? Also dass sie, ich wünsche mir eigentlich, dass sie selber für sich so einen Mittelweg finden, also dass sie ihre eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und die auch kommunizieren, aber ohne damit jemanden anderen ja in eine schlechtere Lage zu bringen. Mhm. Also vielleicht ganz konkretes Beispiel. Ich erwarte auch von mir selbst, und das ist aber etwas, was ich glaube ich schon ziemlich verinnerlicht habe, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund gestresst bin zum Beispiel. Mhm. Und dann ist jetzt zum Beispiel Abend oder ich bin halt irgendwie mit den Kindern oder auch irgendwie mit Jan, mit meinem Mann zusammen, dann erwarte ich von mir selbst, dass ich das durchaus artikulieren darf, wenn ich gestresst bin. Mhm. Dass ich sage so, oh, ich hatte heute voll den anstrengenden Tag, irgendwie ist gerade bei mir, geht gerade nicht mehr so viel. So, aber ich habe schon die Anspruchshaltung an mich, dass ich jetzt meine unangenehmen Gefühle, die vielleicht aus Stress resultieren, die jetzt mit meinem Umfeld gar nichts zu tun haben, dass ich das dann nicht ungefiltert, ventilhaft einfach an die anderen weitergebe. Das erwarte ich von mir. Dass ich jetzt nicht anfange, meine Umwelt irgendwie anzupflaumen, weil ich irgendwie einen schlechten Tag hatte und dann die anderen wie so als Ventil zu missbrauchen und einfach mal so abzuladen, um mich selbst dann besser zu fühlen, mhm, oder Stress abzubauen. Und die Erwartungshaltung habe ich an die Kinder auch. Und da merke ich immer wieder, dass das im Moment auf jeden Fall noch eine Überforderung ist.
Mhm. Ja. In der Situation selbst hast du schon gesagt, du wirst wütend, aggressiv, du schnauzt deine Kinder dann an. Eigentlich genau das, was du ja eigentlich nicht machen möchtest, ne? Also du hast gerade gesagt, eigentlich ist deine Erwartungshaltung an dich selbst, dass eigentlich genau das nicht passiert, ne? Dass du gerätst in so eine negative Gefühlsspirale, angespannt, aggressiv, richtig wütend, wirst laut. Das heißt, das, was du da an negativen Gefühlen hast, das artikuliert sich erstmal. Und ja, wie fühlt sich das an in diesen Situationen? Im Grunde ist es ja auch ein Ventil, dann laut zu werden, ne? Und empört, ja, zu sein. Du bist empört über die Empathielosigkeit. Das führt zu deiner Wut, die artikuliert sich.
Genau, also es ist vielleicht noch so ein ganz kleiner Unterschied dahingehend, dass es wirklich um diese Sache geht. Mhm. Also es ist eben nicht so, dass jetzt, wenn irgendwas, was auch immer, ne, am Tag beruflich oder so, es war irgendwas anstrengend, ist, mhm, nicht gut gelaufen und dann lade ich mal ab, so mache ich es nicht. Aber wenn mich diese Situation selbst so triggert, also wenn jetzt ich sehe, dass einer von meinen Jungs einfach einem der anderen gegenüber sich wirklich total gemein verhält, so, dann kommt in mir so eine Wut und das ist natürlich das Schlimme, weil dann komme ich in so einen Teufelskreis, mhm, weil dann fühlt sich das Kind natürlich von mir auch nicht wirklich gut behandelt. Mhm. Und das fühlt sich für mich auch immer total schlecht an. Also es ist nie so, dass ich dann danach rausgehe und denke, ach, das hast du gut gemacht, das hast du jetzt gut gelöst. Ne? Mhm. Also in diesen Situationen fühlt sich das
wie so ein Versagen an, so okay, das habe ich jetzt total schlecht gelöst. Mhm. Ne? Mhm. Und ja, also von daher.
Also kein guter Glaubenssatz, der sich auf jeden Fall nicht gut an...
Ist kein guter Glaubenssatz.
Ja, ne? Der sich nicht gut anfühlt in den Situationen. Gibt es trotzdem, auch wenn du sagst, das fühlt sich für mich echt total schlecht an und jedes Mal, wenn ich es reflektiere, denke ich mir, na, das war irgendwie nix. Ne? Gibt es trotzdem Situationen, in denen du denkst, dass dieser Glaubenssatz aufrechterhalten werden sollte, dass der eine Daseinsberechtigung hat?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass der auch eine Daseinsberechtigung hat, aber dass ich es anders artikulieren sollte. Mhm. Also ich finde total, also nach wie vor, dass es eine Daseinsberechtigung hat, den Kindern zu sagen, es gibt keine Legitimation dafür, dem anderen gegenüber gemein zu sein, mhm. weil es dir aus irgendwelchen Gründen heraus nicht gut geht. Mhm. Also dafür gibt es keine Legitimation. Das heißt, das ist schon etwas, was ich meinen Kindern auch als Wert mitgeben möchte. So dieses, man kann den anderen immer respektvoll behandeln oder fair sein oder so. Also das heißt, in der Sache selbst würde ich sagen, ist es richtig. Aber wir haben ja davon auch gesprochen, dass ich offenbar eine zu hohe Erwartungshaltung habe. Ich müsste den Kindern besser beibringen, mit diesen unangenehmen Gefühlen, die sie haben, umzugehen.
Das heißt, also sprich, du darfst wütend sein, Wut ist okay, genau. Aber lass uns mal einen Weg finden, deine Wut besser zu kanalisieren.
Ganz genau. Und lass es nicht an einem Unschuldigen aus. Mhm. Also das ist schon für mich etwas, ich merke das auch jetzt, wenn ich so mit dir drüber spreche, was mich total triggert und was ich nicht möchte. Ich möchte nicht, dass die Kinder das machen. Mhm. Ich möchte nicht, dass sie gemein sind zu anderen, weil sie eigene Probleme haben. Mhm. Das möchte ich einfach nicht. Aber, und das ist halt eben wie so dieser Link dazwischen, der noch fehlt. Also er fehlt nicht zu 100%, weil ich das natürlich schon auch immer wieder mit den Kindern thematisiert habe. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich zu ihnen sage, es ist okay, wütend zu sein, aber die Frage ist, wie gehst du mit deiner Wut um? Es ist nicht so, dass ich das gar nicht mache, aber es gibt halt einfach diese Situationen, wo bei mir dann das Stresslevel auch an einem gewissen Punkt ist, wo ich dann auf eine Art und Weise diesen, ja, ich glaube schon, dass es irgendwie ein Wert ist, den ich da habe, nämlich irgendwie respektvoll mit anderen zu sein, aber dass mich das dann so empört, wenn die es nicht sind, dass ich natürlich dann auch nicht so wahnsinnig nett bin zu den Kindern. Ne? Und also von daher, ja, dieser Wert, der dahinter steht, bei reißt sich zusammen im Sinne von sei respektvoll mit anderen, den würde ich stehen lassen. Und wichtig wäre aber, ich glaube, zwei Dinge, nämlich das eine, selber ruhig zu bleiben, selber respektvoll zu bleiben und ihnen dabei zu helfen, mit ihren unangenehmen Gefühlen umzugehen. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige daran, da einfach auch so diese Empathie zu entwickeln, auch wenn der andere sich gerade auf eine Art und Weise verhält, die ich ablehne quasi. Mhm. So. Mhm. Und da mit mehr Empathie reinzugehen und irgendwie auch fühlen zu können, okay, eins von meinen Kindern braucht jetzt gerade Hilfe. Es weiß jetzt gerade nicht, wohin mit seinen unangenehmen Gefühlen. Und da dann nochmal auf eine andere Art und Weise da zu sein.
Mhm. Ja, das finde ich auch so schön beschrieben, weil letztlich ist da ein Kind, das ohnehin schon in der Wut ist, ne? Ja. Und du reagierst sozusagen auch mit einem wütenden, aggressiven Verhalten. Und der Lerneffekt ist natürlich gleich null. Ne? Wenn wir uns mehr Empathiefähigkeit wünschen von unseren Kindern, wie erreichen wir das? Indem wir es vorleben. Ne?
Also nicht mit Empörung und Aggressivität. Ja, klar, genau. Nicht. Ja.
Genau. Ja, ja, ja. Das heißt, die Frage, in welchen Situationen dieser Glaubenssatz weniger stark ausgeprägt sein soll, ist ja im Grunde beantwortet, ne? Und was du dir wünschst, hast du auch gesagt, ne? Ich wünsche mir, dass meine Kinder respektvoll miteinander umgehen, dass sie auch lernen, empathisch zu sein, ja? Und dass sie lernen, ihre Gefühle, also dass sie lernen, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen, aber ohne dabei die Grenze von jemand anderem zu überschreiten.
Ja. Mhm. Ja, das ist gut ausgedrückt, ja. Mhm.
Wie könnte das in so einer Situation konkret aussehen? Lass uns das vielleicht mal durchgehen. Also da bahnt sich ein Konflikt an, da ist Streit, da du merkst, ein Kind kommt in so eine Wut und es fällt ein gemeiner Satz, eine Beleidigung einem Geschwisterkind gegenüber. Du bist vielleicht auch schon selber in dieser Wut, weil du siehst, da ist keine Empathie, da ist kein Respekt, all deine Werte, ja. Also deine Kinder bewegen sich, wenn wir das vielleicht mal mit so einer Herde vergleichen. Du hast einen Zaun gezogen, ja, um deine Herde und da gelten bestimmte Werte und Regeln. Und deine Kinder haben einfach deinen Wertezaun, deinen Werterahmen niedergetrampelt oder eins deiner Kinder bewegt sich außerhalb deines Werterahmens. Du spürst Wut, du wirst aggressiv.
Ja, das ist ein total schönes Bild. Aber das ist ein total schönes Bild, weil es sich für mich tatsächlich so anfühlt, als würde jemand da was niedertrampeln. Mhm. Na, also das ist wirklich so dieses, fällt mir dann wirklich sehr, sehr schwer.
Aber in der Theorie, wenn wir es mal durchspielen, was kannst du anders machen? Was könntest du verändern? Was könntest du in dieser Situation ja anderes tun, um vielleicht nicht so stark in diese Wut zu kommen? Die Wut baut sich ja auf, ne? Also wir haben erstmal dieses Gefühl und das ist hat so ja auch immer so eine Schwere, diese Wut. Und dann, ohne es groß zu reflektieren, werden wir laut und aggressiv und das geht so nicht und so weiter. Also all diese Dinge, ich glaube, alle Eltern, die uns jetzt zuhören, die kennen das. Wie kann man dem anders begegnen? Was könntest du dir vorstellen, alternativ zu tun?
Also tatsächlich, wenn ich mir jetzt gerade diese Situation so vorstelle und mir hilft dieses Bild, das du da gerade gezeichnet hast mit diesem Zaun auch wirklich, also so dieses mein Wertekompass, Wertekorsett meinetwegen, das wird von den Kindern gerade so niedergetrampelt. Also dieses Niedertrampeln ist auch wirklich so, ne, wo ich merke, dass das diese Punkte sind, die mich dann so wahnsinnig triggern. Und vielleicht wäre als erster Schritt tatsächlich ganz gut, erstmal so eine gewisse Selbstempathie dazu haben. Nämlich mir zugestehen, dass das jetzt gerade etwas ist, was mich irgendwie total verletzt. Ich glaube, es verletzt mich auch dahingehend, dass ich wie so ein Versagen als Mutter empfinde, im Sinne von, hey, ich dachte, ich lebe irgendwie hier, wir wollen gute Werte leben und ich lebe da auch was vor und die leben das so gar nicht. Im Sinne von eigenes Versagen.
Spannender, total wichtiger, spannender Aspekt. Ich habe hier so einen ganz klaren Werterahmen gezogen. Den fülle ich selber mit Leben. Und was ist mit euch? Was ist los mit euch? Ne?
Ja? Ja. Und da glaube ich erstmal mir selbst so diese Empathie auch zu geben, im Sinne von möglicherweise tatsächlich wie so eine Art Glaubenssatz mir selber zu sagen, im Sinne von, wenn meine Kinder dieses Verhalten zeigen, heißt das nicht, dass ich eine schlechte Mutter bin. Also wirklich mal bei so einer Selbstempathie anzufangen, um mich selber da ein Stück weit runterzubringen von dieser Emotion, von dieser Empörung, von diesem Aufgebrachtsein, weil da natürlich eben immer noch mehr mitschwingt, nämlich meine eigene Erwartungshaltung an mich als Mutter. Und ich glaube, wenn ich mich selber dann runtergebracht habe, dann die Empathie meinen Kindern gegenüber, im Sinne von, okay, mein Kind ist jetzt gerade in irgendeiner Not und was kann ich tun, um das jetzt aufzulösen? Also vielleicht kann ich die Kinder in dem Moment tatsächlich auch irgendwie trennen und mit einem, also mit dem Kind, das vielleicht gerade das aggressivere Verhalten zeigt, mal in so ein Einzelgespräch gehen und einfach auch nochmal fragen, so hey, was ist da gerade los? Also was macht dich jetzt gerade irgendwie wütend? Was macht dich so aufgebracht? Was brauchst du eigentlich? Und ich finde schon total legitim, da bleibe ich auch irgendwie dabei, zu sagen, hey, es ist falsch, das am anderen auszulassen. Es ist einfach falsch. Und trotzdem dann mein Kind darin zu unterstützen, seine Gefühle und eben auch Bedürfnisse wahrzunehmen. Und ja, und meinem Kind zu helfen, mit unangenehmen Gefühlen zurechtzukommen. Mhm. Gibt ja viele Dinge, die man machen kann. Es hilft ja auch oft schon mal irgendwie durchzuatmen. Es ist auch nicht so, dass ich das noch nie mit den Kindern gemacht habe, aber wenn ich selber eben nicht emotional gefestigt bin, dann klingt das eben auch das, also sogar Dinge, die möglicherweise ganz gute Ideen sind, klingen dann eben genervt. Ne? So, jetzt atme mal durch. Das führt natürlich nicht zu dem, was ich damit wirklich bezwecke. Also durchatmen wäre vielleicht tatsächlich ein ganz guter Tipp, aber der kann natürlich nur ankommen, wenn ich das selbst in einer emotional stabileren Haltung transportiere. Und zwar, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in einer wohlwollenden Haltung. Mhm. Also in einer wohlwollenden Haltung meinen Kindern gegenüber und eben nicht in dieser empörten, genervten Haltung. Das ist einfach ein Riesenunterschied, ob ich sage so, oh Mann, jetzt atme mal durch, also jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, oder ob ich sage, hey komm, ich sehe, dass du gerade dich irgendwie nicht gut fühlst, komm, wir atmen mal zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass es dann gleich besser ist. Das ist natürlich eine völlig andere Botschaft.
Ja. Und, das setzt aber auch voraus, dass wir uns selbst gut um uns selbst kümmern, ne? Weil ja. Du hast ja eingangs auch gesagt, du bist manchmal, wenn so Konflikte aufkommen, dann auch manchmal einfach auch zu kraftlos, weil das erfordert Kraft, solche Konflikte auf so eine Art und Weise zu lösen, dass man nicht in so eine Wut verfällt. Ne? Das bedeutet aber auch, dass wir immer grundständig natürlich daran arbeiten müssen, dass wir irgendwie auch in der Kraft sind. Ne? Und da ist dann auch die Frage, was brauche ich eigentlich, um in der Kraft zu sein? Ne? Und um selber da ja dafür zu sorgen, dass meine Energiereserven nie komplett leer sind, weil wir wissen ja auch, dass wir dann, wenn wir ohnehin schon so viel haben und wenn wir müde sind und wenn der Tag voll war und so weiter, dass diese Dinge viel, viel leichter passieren, dass wir dann in die Wut kommen und dann auch diese Aggressivität einfach zeigen. Das ist manchmal situationsabhängig, manchmal ist es aber auch wirklich auf so einer Metaebene, dass wir einfach oft über einen längeren Zeitraum uns nicht gut genug um uns selbst gekümmert haben, ne? Ich würde dich aber gerne noch eine Sache fragen zum Thema Selbstempathie. Was könnte man denn tun auf körperlicher Ebene? Was könntest du tun auf körperlicher Ebene, um dir dessen erstmal bewusst zu werden? Denn oft ist ja dieses Gefühl der Wut, da reagieren wir ja oft total impulsgesteuert, ne? Manchmal kann es ja helfen, auf körperlicher Ebene da so einen Stopp zu setzen. Also mal beispielsweise, ja, 3 tiefe Atemzüge, du hast es eben auch schon gesagt. Mal die Augen schließen. Manchmal hilft es auch kurz, den Raum zu verlassen. Was würde sich da für dich gut anfühlen in dieser Situation, auch körperlich ein bewusstes, kurzes Stoppsignal zu setzen? Und ist das überhaupt etwas, was für dich hilfreich sein könnte?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Mhm. Also einfach mich mal auch gedanklich wie so aus dieser Situation rausnehmen, dann mal tief durchatmen, mir auch wirklich sagen, dass das okay ist, dass diese Gefühle in mir selber hochkommen, dass ich die auch wieder gehen lassen darf. Mhm. Eben dieses Mitgefühl für mich selbst im Sinne von, ja, da sind jetzt gerade Bedürfnisse nicht erfüllt, da sind jetzt gerade unangenehme Gefühle da. Mich darüber selbst quasi wieder so zu stabilisieren, dass ich mir einfach auch dieses Mitgefühl gebe, weil ich dann natürlich ganz anders in der Kraft bin, um dann wieder den Kindern auch das Mitgefühl zu geben. Mhm. Und ich glaube, dass es teilweise gar nicht so ist, dass ich sagen würde, ich bin irgendwie schon durch den ganzen Tag hinweg an der Grenze gelaufen, sondern ich glaube, dass es teilweise einfach auch so Muster sind. So, ich habe jetzt auch keine Lust. So, ich will mich jetzt nicht damit auseinandersetzen und wieso, dann mache ich jetzt mal den Deckel drauf, ne? So leise jetzt. Ne? So, ich habe hier das Sagen. Dass ich da auch manchmal nicht so gewillt bin, da möglicherweise so die Extrameile zu gehen, weil es natürlich immer anstrengender ist, sich da jetzt wirklich einzufühlen und dann das gut aufzulösen. Und natürlich langfristig betrachtet ist es natürlich total wertvoll.
Genau.
Aber in dem Moment, das ist ja fast so ein bisschen wie wenn man sagt, so Schluss mit den Süßigkeiten, fertig jetzt. Mhm. Ne? Mhm. Anstatt das Ganze irgendwie achtsam zu begleiten. Das ist ja unser tägliches Brot sozusagen in dem, was wir beruflich tun und wenn wir coachen. Und ich glaube, das Muster ist dann tatsächlich ein ähnliches. Und da vielleicht auch mir selber nochmal zu sagen, hey, jetzt das zu investieren und das jetzt richtig zu machen, das wird den Kindern einfach ein Leben lang helfen.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du sagst. Wir unterschätzen immer, wie nachhaltig diese Dinge wirken, wenn wir es schaffen, sozusagen diese Muster zu durchbrechen. Weil was wir natürlich auch sehen müssen, ist, dass Muster sich ja auch aufbauen, ne? Und klar, wenn wir oft ganz gezielt die Möglichkeit nutzen, diese Muster sich so in dieser Form gar nicht erst aufbauen zu lassen, dann ist das nachhaltig natürlich ein riesiger Gewinn für Familien. Aber total, viel zu oft sind wir genau an dem Punkt, was du gerade gesagt hast, ich will jetzt nicht, das ist immer das Gleiche, jetzt hört auf damit, reiß dich mal zusammen. Mein Gott, wie oft habe ich schon gesagt. Aber das resultiert natürlich auch daraus, dass wir uns viel zu wenig die Zeit nehmen, ja, diesen niedergetrampelten Werterahmen, diesen Zaun erstmal durchzuatmen, erstmal den Zaun wieder aufzubauen, ne? Gedanklich. Vielleicht kann das helfen, ne? Okay, ich sehe, ja, das ist jetzt hier niedergetrampelt. Okay, diesen Zaun habe ich mir sehr, sehr lange erarbeitet. Den baue ich jetzt erstmal wieder auf, weil der ist mir wichtig. So, und dann kann ich erstmal liebevoll zu mir schauen. Und dann, das ist ein Aspekt, den ich auch ganz spannend finde, dass du sagst, ja, Empathie mir gegenüber, Empathie meinem Kind gegenüber, aber auch Empathie zwischen den Kindern. Wenn du sie trennst, zum Beispiel, ne, und erst mit dem einen sprichst und sagst, hey, wo ist deine Wut, wie kann ich dir helfen? Und dann vielleicht auch mit dem anderen sprichst, dann kannst du die Kinder auch zusammenbringen und Kind 1 kann Kind 2 mal fragen, wie hat sich das eigentlich angefühlt? Oder Kind 2, das sozusagen Opfer war, in Anführungszeichen, kann mal sagen, wie es sich gefühlt hat, weil dann entsteht natürlich auch Empathie und das entsteht natürlich auf eine viel direktere Art und Weise, wenn derjenige es selber äußert, ne, und sagt, ich fühle mich jetzt richtig traurig, weil du mir das und das gesagt hast und das ist einfach nicht schön, so, dann entsteht da ja auch wieder Raum. Erstmal für Verbindung und dann natürlich einen Raum, der eben diese Muster nachhaltig durchbrechen lässt, oder?
Total. Also ich habe das auch schon häufiger gemacht, dass ich die Kinder quasi jeweils gefragt habe, okay, was macht dich gerade wütend oder was ist da gerade? Und dass dann das Kind das gesagt hat und das andere Kind auch, also jetzt in so einer Konfliktsituation. Und dann habe ich gefragt, ja, kannst du verstehen, was den anderen gerade wütend macht? Und da kam immer, ja. Also da kam immer, ja, verstehe ich. Mhm. Ne? Und dann kann eben auch der nächste Schritt sein, wirklich eine ernst gemeinte Entschuldigung. Mhm. Ne? Wenn man sagt, okay, ich verstehe das, was dich da jetzt gerade wütend macht. Und das ist ja eigentlich das, wo ich hinkommen möchte, dass eben diese gegenseitige Empathie da ist. Und da komme ich natürlich nicht mit hin, wenn ich einfach irgendwie sage, jetzt Schluss damit.
Reiß dich mal zusammen.
Genau.
Wie könnten wir diesen Glaubenssatz umformulieren?
Oh ja, das ist gut. Das ist eine gute Frage. Mir fällt gerade so spontan ein, zu sagen, wir alle brauchen gerade Mitgefühl. Lass uns mal Schritt für Schritt irgendwie dieses Mitgefühl angehen. Mhm. Irgendwie. Vielleicht noch nicht ganz rund, aber so dieses, also ich brauche ja in dem Moment Mitgefühl für mich, so weil mich das so wahnsinnig triggert, wenn dann das so, ja, wenn da einfach diese Dinge so vor mir stattfinden. Die Kinder, jedes Einzelne braucht auch irgendwie in dem Moment Empathie, Mitgefühl. Und ja, so vielleicht statt reiß dich zusammen, sowas wie, okay, ist Zeit für Mitgefühl. Sowas, vielleicht in die Richtung.
Lass uns Mitgefühl leben.
Ja, so, genau. Mhm. Ja, ja. Um dann wirklich wieder auch aus diesem Karussell irgendwie auszusteigen, mal durchzuatmen, ne, dass ich wieder zu mir selber finde und dann mit der eigenen Kraft, die ich dadurch tanke, das dann eben einfach wieder zu einem ja, guten Ausgang zu bringen. Mhm. So, ich glaube, das ist ganz rund eigentlich, ganz stimmig.
Mhm. Spannend. Dann bin ich wirklich gespannt, wie sich das so im Alltag bewährt. Denn wir wissen ja, dass diese Glaubenssätze, die wir oft schon über viele Jahre mit uns rumtragen, dass die immer wieder aufbrechen, ne? Und dass es eben nicht damit getan ist, dass wir sie einmal reflektieren und dann sofort auf der Verhaltensebene eine Veränderung sehen. Das heißt, du wirst auch in Zukunft noch denken oder sagen, jetzt reiß dich mal zusammen. Das heißt, es wird auch wieder aus dir herausbrechen. Aber bevor du es artikulierst, weil das ist ja vorher in deinen Gedanken, reiß dich mal zusammen, kannst du es quasi gedanklich durchstreichen und sagen, hey, okay, wir brauchen gerade alle Mitgefühl. Und das verändert natürlich ja. Schon ganz viel, ne?
Total. Mhm. Ich spüre es gerade richtig koppelig. Ich spüre gerade richtig, wie es sich total anders anfühlt. Und ja, das will ich auf jeden Fall so in den Alltag mit rübernehmen. Mhm. Und vielleicht können wir auch irgendwann mal so eine Update-Folge machen.
Ja, total gerne. Das finde ich wirklich sehr spannend, weil da, das ist natürlich dann entscheidend, ne? Wie fühlt sich der neue Glaubenssatz an? Wenn du sagst, du kannst es körperlich fühlen, das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, ne? Aber wie bewährt er sich jetzt im Alltag? Da sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ja, vielen Dank für deine Offenheit.
Ja, hat Spaß gemacht. Also es war ja tatsächlich so, dass ich mir das jetzt nicht, also wir haben ja diese Folge nicht irgendwie durchgeplant, sondern haben das ja wirklich einfach wie so ein richtiges Coaching mal auf uns zukommen lassen. Und ja, mir hat es jetzt echt Spaß gemacht und ich nehme da was mit. Da bin ich mir sicher.
Super, perfekt. Dann sind wir da einen Schritt weitergegangen in die richtige Richtung. Und ja, beim nächsten Mal darf ich dann sozusagen einen Glaubenssatz reflektieren? Ich verrate noch nicht, worum es geht. aber wie immer haben wir ein Zitat für euch rausgesucht am Ende dieser Folge. Und ja, das ist ein Zitat aus dem sportlichen Bereich. Es geht aber auch um Coaching. Und gerade im Sport ist natürlich Coaching im Grunde das Essentielle, ja. Und es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat, das man aber auch auf das Persönlichkeitscoaching, finde ich, sehr gut übertragen kann. Und das stammt von Andre Agassi. Ich denke, ja, alle kennt ihn, ganz erfolgreicher Tennisspieler. Und der hat gesagt, ein großartiger Coach kann dich an einen Ort bringen, an dem du ihn nicht mehr brauchst.